Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext steht bei Römer im Kapitel 12, Verse 17 bis 21. Da heißt es: Vergeltet niemandem Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken, wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Der Herr segne uns sein Wort. Amen. Der Apostel Paulus schreibt der Kirchgemeinde in Rom, wie sie leben soll. Frieden halten, nicht Rache üben, Feinde lieben, sich nicht vom Bösen überwinden lassen. Ich möchte diese Aussagen so zusammenfassen: Mach's wie Gott, überwinde Böses mit Gutem, indem du erstens Gott die Rache überlässt und indem du zweitens Frieden hältst und auf Gutes bedacht bist gegenüber allen. Mach's wie Gott. Die Bibel fordert von uns nichts, was Gott nicht auch schon und vorher getan hätte. Christus hat am Kreuz Böses mit Gutem überwunden. Jesus besiegte die Sünde durch seine ewige Liebe, die er in der Hingabe seines Lebens zeigte. Rache im üblichen Sinne hat Gott nicht geübt, sondern hat die gerechte Strafe für die Sünde in Jesus Christus selber abgebüßt. Jahwe sandte seinen Sohn Jesus genau dazu in unsere Welt. Und Jesus hat diesen Auftrag des Vaters bewusst und mit Liebeswillen angenommen. Frieden hielt Jesus nicht nur, sondern schuf ihn. Er ist unser Friede, heißt es in der Bibel über Jesus. Seine Feinde hat Jesus geliebt. Er lehrte das in der Bergpredigt und er tat das am Kreuz. Denn Jesus starb nicht für die gerechten Menschen, die gibt es gar nicht, sondern für die Sünder. Sünder sind Feinde Gottes. In der Bibel steht: Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus starb für alle Menschen, sogar auch für die, die ihn am Kreuz verspotteten, auch für seinen Verräter Judas, auch für Pontius Pilatus und die Hohepriester und Schriftgelehrten, die seinen Tod herbeigeführt hatten. Vorsicht aber vor einem Missverständnis: Obwohl Jesus für alle starb, werden nicht alle gerettet. Denn nur die werden gerettet, die das wollen, die Anteil am Tod von Jesus haben wollen und deshalb Jesus lieben und ihm ihr Leben übergeben. Gott, der Vater, überwand das Böse mit dem guten Jesus. Wer diesen guten Jesus nicht als seinen Gott annimmt, der entscheidet sich dafür, im Bösen zu bleiben. Jesus sagte: Wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Jahwe überwand das Böse mit dem guten Jesus Christus im Heiligen Geist. Wir Christen sollen uns daran orientieren und auch Böses mit Gutem überwinden. Das geht so, dass wir Gott die Rache überlassen. Das ist der erste Aspekt der Predigt. Das Wort Rache bedeutet ursprünglich in der deutschen Sprache Verfolgung. Und es hat bis heute den Beiklang von angestautem Zorn und aufbrausenden Gefühlen und dem Willen zur Vernichtung oder Schädigung des anderen. Das alles heißt es aber in der Bibel nicht. Das griechische Wort in unserem Predigtext, was mit Rache übersetzt wird, heißt Ekdikesis. Da steckt das Wort Gerechtigkeit drin. Man könnte es so übersetzen: durch Bestrafung Gerechtigkeit wiederherstellen. Das ist hier mit Rache gemeint. Die Rache ist mein, spricht der Herr, ich will vergelten. So zitiert Paulus Gott. Wir sollen uns nicht rächen, weil wir nicht Gott sind, weil wir nicht gerecht sind, aber er. Der dreieinige Gott darf mit Recht an uns Rache üben und unsere Straftaten, unsere Sünden, die jeder von uns hat, mit Recht durch Strafverfolgung ahnden. Aber er tut es nicht. Stattdessen lässt Jahwe seine Rache an Jesus mit dessen Einverständnis aus, bis das Blut fließt. Und leidet selbst dabei, wie jeder Vater, wenn dessen Sohn stirbt. Wenn wir dieses Blut im Abendmahl trinken, sind wir wohlgerochen, wie es im Weihnachtsoratorium im Schlusschoral heißt, also gut gerecht mit Ä. Das Abendmahl ist das Siegel dafür, dass alle die ein für allemal gerecht mit Ä sind und damit gerecht mit E sind, die Jesus Christus durch Taufe und Glauben nachfolgen und lieben. Diese Gerechtigkeit wurde heute auch Caleb Eckel zuteil. Er empfängt Gottes Gerechtigkeit rein passiv, wie alle Menschen, die sie empfangen. Denn wir können nichts beitragen zu unserer Gerechtigkeit. Sie wird uns von Jahwe geschenkt durch das Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu Christi. Wir sollen uns nicht rächen. Heißt das, dass wir die Pumpel jedermanns sein sollen, die Idioten der ganzen Stadt, die Loser, mit denen man es ja machen kann? Nein, Paulus sagt nicht, verzichtet auf strafende Gerechtigkeit, sondern er sagt, ihr sollt nicht selber Gerechtigkeit herstellen wollen, weil wir sonst selber Böses tun, weil wir als Nichtgerechte gar nicht fähig sind, Gerechtigkeit herzustellen. Bei Menschen artet das logischerweise immer in Ungerechtigkeit aus. Ihr sollt nicht selber Gerechtigkeit herstellen wollen, sondern das Gott überlassen, weil der gerecht ist und auch Gerechtigkeit schafft. Macht es wie Jesus, über den heißt es im 1. Petrusbrief, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet. Sich nicht zu rächen kann auch einschließen, sich nicht zu verteidigen. Ein Sprichwort sagt, wer sich verteidigt, klagt sich an. Und wer sich selbst schon einmal in einer Auseinandersetzung mit einem bösen Menschen befand, musste es schmerzlich erfahren, jedes Wort, das ich zu meiner Rechtfertigung sage, wird als Munition gegen mich verwandt. Und es ist auch bekannt, dass man sich selber noch tiefer in den Morast reiten kann, wenn man sich scheinbar rechtfertigen will. Schon nach menschlicher Einsicht ist das unklug. Die Erfahrung der Menschheit zeigt, dass es keine sachlogisch zwingende Herstellung von Gerechtigkeit gibt. Wenn beim Familiengericht zum Beispiel entschieden werden sollen, wer das Sorgerecht erhält, steht manchmal die Aussage der Mutter gegen die Aussage des Vaters. Nur eine davon ist wahr. In den allermeisten Fällen wird der Richter dann nicht richten, sondern der Mutter Recht geben. Das muss noch lange nicht gerecht sein. Recht und Gerechtigkeit sind sowieso zwei Paar Schuhe. Auch im Gespräch zweier Nachbarn erhält der eine nicht automatisch Recht, wenn er beweist, dass er die Treppe gemacht hat. Wenn der andere nicht will, findet er dennoch Vorwürfe. Und so geht das bis zum jüngsten Tag. Es gibt keine endgültige Gerechtigkeit auf Erden, weil wir Menschen ungerecht sind. Weil selbst wir Christen, die wir Gottes Gerechtigkeit zum Maßstab unseres Handelns nehmen wollen, ungerecht handeln. Und weil alle Nichtchristen sowieso nicht gerecht nach Gottes Maßstab handeln wollen. Und weil Gott die endgültige Strafe aufgeschoben hat bis auf den jüngsten Tag. Aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Golgatha ist ein Angebot für alle Menschen, kein Zwang. Seit Karfreitag hat jeder Mensch die Wahl, ob Gottes Strafe für seine Sünden auf Jesus fällt oder auf den jeweiligen Menschen selbst. Wer sich scheinbar nicht entscheidet, entscheidet sich für Letzteres. Alle bewussten Atheisten und Anhänger anderer Religionen außer dem Judentum sowieso. Unsere Freude als Christen ist es, dass Jesus der Blitzableiter für unsere Sündenstrafe ist. Dieses Geschenk haben wir durch die Taufe überreicht bekommen und im Glauben ausgepackt und angenommen. Wir sollen uns nicht rächen und nicht Böses mit Bösem vergelten. Warum? Weil wir durch Jesus Christus aus dem Teufelskreis der gegenseitigen Vergeltung befreit sind. Wir lassen uns nur von Jesus vorschreiben, was wir tun sollen, nicht von einem bösen Mitmenschen. Denn wenn mich zum Beispiel einer schlägt und ich deshalb zurückschlage, dann lasse ich mir von diesem Schläger mein Handeln diktieren. Dann lasse ich ihn mein Chef sein. Will ich das? Sollen tue ich es auf jeden Fall nicht. Denn die Sünde, die ein anderer mir tut, macht meine Sünde noch lange nicht zur gerechten Tat. Dann reagiere ich nur und agiere nicht. Doch wir sollen Akteure des Willens Gottes auf Erden sein, nach Jesu Willen und Vorbild. Es ist kein Geheimnis, dass wir uns dadurch stark von Nichtchristen unterscheiden. Für mich einprägsam ist eine Szene im Trickfilm Der König der Löwen. Der böse Löwenonkel Scar hatte seinen Bruder, den König der Löwen, umgebracht, den rechtmäßigen Thronfolger Simba umbringen wollen und den Thron an sich gerissen. Doch Simba überlebt den Mordanschlag seines bösen Onkels. Jahre später ist Simba ein ausgewachsener Löwe und beansprucht den Thron. Im Kampf mit dem bösen Onkel Scar kommt es zu einer Situation, wo Simba den bösen Onkel so töten könnte, wie der einst Simbas Vater getötet hatte. Das erwartet der böse Scar auch. Aber Simba sagt, ich bin nicht wie du. Simba rächt sich nicht. Er ist nicht wie sein böser Onkel. Er nimmt sich den Mord seines Onkels nicht zum Vorbild. So sollen wir nicht genauso sein wie die Menschen, die uns Böses tun. Dass das schwer ist, ist klar. Jesus zum Beispiel hat Blut und Wasser geschwitzt im Garten Gethsemane. Am Kreuz hat er geschrien vor seelischem und körperlichem Schmerz. Es ist also schwer. Auch deshalb, weil der Teufel sich viel Mühe gibt, uns zur Sünde zu reizen. Das Satanische daran ist auch, dass es der Teufel auf zwei scheinbar gegenläufige Arten und Weisen tut. Entweder durch Leid oder durch Lust. Ich bin zum Beispiel von einem Kollegen vor dem ganzen Kollektiv lächerlich gemacht worden. Jetzt zahle ich es ihm heim. Dann bin ich genauso böse wie mein Kollege, dem ich seine Bosheit vorwerfe. Also müsste ich mich danach auch selbst anklagen. Der Teufel kann einen natürlich auch durch Lust zur Sünde reizen. Denken an die Gefahr von Pornografie und die sexuellen Sünden, die auch in Gemeinden und unter Pfarrern und Pastoren und Leitern vorkommen. Wen der Teufel nicht bremsen kann, den schiebt er. Wen der Teufel nicht durch Lust zur Sünde reizen kann, den reizt er durch Leid zur Sünde. Das Ergebnis ist gleich schlecht, wenn man der Versuchung erliegt. Die Ehefrau des christlichen Missionars Tilman Geske, der in der Türkei von Moslems ermordet worden war, hat den Mördern vergeben. Oder denkt er den friedlichen Umbruch in Südafrika. Eine sogenannte Wahrheitskommission ermöglichte es, dass Täter ihre Opfer um Vergebung bitten konnten und die Opfer die Vergebung annehmen. Im Ergebnis verlief der Umbruch damals ohne Blutvergießen. Wer das tut, wer seine Feinde liebt, ihnen Liebe erweist, indem er nicht mit gleicher Münze heimzahlt, der rächt sich an ihnen, aber eben in christlicher Weise. Es heißt ja, wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Es gibt mehrere Auslegungen zur Bedeutung dieser glühenden Kohlen. Erstens, das soll ein Bußbrauch aus Ägypten sein, was allerdings nicht ganz schlüssig ist, denn da müsste sich der Büßer ja die Kohlen selbst aufs Haupt legen, anstatt sie aufs Haupt gelegt zu bekommen, wie es in unserem Bibelvers heißt. Zweitens, es könnte bedeuten, jemandem schwere göttliche Strafe aufzuerlegen. Das halte ich im Textzusammenhang auch nicht für treffend, obwohl natürlich klar ist, dass glühende Kohlen immer Gericht bedeuten und eher nicht Buße. Denkt an Sodom und Gomorra. Oder selbst die Jünger bitten einmal Jesus um Erlaubnis, auf eine samaritische Stadt Feuer vom Himmel kommen zu lassen als Strafe. Jesus bedrohte sie daraufhin. Dritte Auslegungsmöglichkeit: Durch deine Güte beschämst du deinen Feind so sehr, dass er errötet, dass ihm seine eigene Schuld brennend heiß bewusst wird. Dadurch lädst du ihn zur Umkehr ein. Der heilige Augustinus und Thomas von Aquin sagen, dass man dadurch den anderen zur Liebe einlädt. Zitat: Es gibt keine größere Herausforderung zur Liebe, als jemandem im Lieben zuvorzukommen. Das führt uns zum zweiten Aspekt der Predigt. Wir überwinden Böses mit Gutem, indem wir Frieden halten, dass Gutes bedacht sind gegenüber allen Menschen. Frieden halten, so viel an uns liegt. Unsere Aufgabe ist es nicht, Frieden herzustellen. Das können wir nicht allein, weil es dazu immer mindestens zwei braucht, nämlich alle Beteiligten, unter denen Frieden herrschen soll. Aber wir können und sollen damit anfangen und den ersten Schritt wagen, unabhängig davon, ob die anderen friedlich sein wollen oder nicht. Für die können und sollen wir nicht handeln, wohl aber für uns. Und unsere Orientierung sind nicht die anderen Menschen, sondern Jesus Christus. Und der hat auch uns, seinen Feinden, zuerst Frieden angeboten. Wenn Jesus erst gewartet hätte mit seinem Tod am Kreuz, bis kein Mensch mehr sündigt, da hätte er lange warten können. Und wir auch. Dann hätten wir immer noch keine Taufe, kein Abendmahl, kein Ostern, keine Vergebung, kein ewiges Leben in Herrlichkeit und null Hoffnung. Gott gibt uns keine Aufgabe, für die er uns nicht vorher die nötige Gabe gibt. So werden wir nur deshalb zum Frieden halten aufgefordert, weil wir vorher den Frieden Jesu Christi empfangen haben. Auch dadurch haben wir Frieden, dass wir wissen, dass Jahwe alle Menschen richten wird, dass jede Sünde, jede böse Tat, die jemand an uns verübt hat, bestraft werden wird, dass keine böse Tat unentdeckt oder unvergolten bleiben wird und dass zugleich unsere Sünden von Jesus getragen werden. Dieser innere Friede macht uns ruhig, dass wir nicht glauben, wir müssten uns selber verteidigen oder gar rächen, sondern dass wir stattdessen Frieden haben, dass wir den Kopf und die Seele frei haben, uns auf den anderen einzustellen. Frieden halten heißt, den ersten Schritt zu gehen. Im Alpha-Kurs erzählte einer: Ich habe heute den ersten Schritt getan und meine Nachbarn um Entschuldigung gebeten obwohl die viel mehr Lärm machen als ich. Und siehe da, auf einmal sind die freundlich. Da sage ich Halleluja, so will es Jesus, das ist Frieden halten und Feinde lieben. Im Straßenverkehr, gerade in der Hitzezeit, ist ein friedlicher Autofahrer Gold wert. Wenn ihr 30 Minuten mehr Fahrzeit auf der Urlaubsreise einplant als Friedensverkehrszeit, dann ist das ein Ausdruck der Christusnachfolge. Oder bei Kaufland. Ob ich eine Minute länger warte oder nicht, ich habe die Kraft, mir jedes Gemecker zu ersparen, wenn die Oma vor mir ihr Kleingeld im Portemonnaie nicht mehr sieht oder auf einmal doch das Gemüse aus dem Angebot nicht mitnehmen will, was die Kassiererin dann mühsam wieder zurückbuchen muss. Schließlich erfahren wir aus dem Predigtext, dass wir auch dadurch Böses mit Gutem überwinden, wenn wir auf Gutes bedacht sind gegenüber allen Menschen. Bei allem, was ich tue, soll ich mir überlegen, tut das meinen Mitmenschen gut? Dieser Gedanke ist wie in der Mathematik das Vorzeichen vor der Klammer. So soll ich ein Plus vor mein Handeln setzen, das Plus des Kreuzes Jesu Christi. Das tue ich, indem ich vor jeder Handlung oder jedem Wort frage, was würde Jesus jetzt tun? Was sagt er, würde meinem Nächsten gut tun? Was würde ihm helfen? Ein einfaches und häufiges Beispiel ist die Auswahl von Geschenken zum Geburtstag. Nicht etwas schenken, was mir gefällt, sondern was dem Jubilar gefällt. Wenn man zum Beispiel mir zum Geburtstag Möhren schenken würde, dann hielte ich sich meine Freude in sehr engen Grenzen. Schokolade ist da schon etwas anderes. Das kann man auf andere Lebensbereiche übertragen. Das Kreuz, das Plus vor der Klammer meines Handels, ist zugleich eine Brille vor meinen Augen. Dass man die anderen Menschen nicht als Feinde sieht oder als Konkurrenten, sondern als Menschen, die meine Hilfe brauchen. Die sich freuen, wenn einer ihnen ein freundliches Wort sagt, obwohl sie selber immer muffeln oder seufzen oder schimpfen. Weil Jesus Christus uns Sünder annimmt, sollen wir unsere Mitmenschen annehmen und respektieren und uns nicht über sie empören oder meckern. Tratschen ist Tabu, das sagte ich schon öfter. Was wir tun dürfen und auch sollen, ist, aufbauende Kritik zu üben. Aufbauende Kritik übt man grundsätzlich nicht per Mail, sondern direkt mit der betreffenden Person und unter vier Augen, nicht in der großen Runde. Man leitet sie zum Beispiel mit den Worten ein, ich möchte dich dazu ermutigen, das und das zu machen. Also Mut zusprechen, statt mit Rat um sich zu schlagen. Aufbauende Kritik erkennt man daran, dass sie sich freut, wenn der andere den Vorschlag tatsächlich aufnimmt und umsetzt und dadurch selber Vorteile hat, dass ihm dadurch selber besser geht. Dann können wir uns mitfreuen. Ihr wisst ja, Mitfreude ist ein Zeichen der Christen. Liebe Gemeinde, mach's wie Gott, überwinde Böses mit Gutem, indem du Gott die Rache überlässt und indem du Frieden hältst und auf Gutes bedacht bist gegenüber allem. Vielleicht denkt jetzt jemand, ja, wie soll ich das denn alles schaffen? Antwort: gar nicht. Du kannst und sollst es nicht schaffen, sondern Jesus Christus in dir, der durch Taufe und Glauben, durch Gottes Wort, Beicht und heiliges Abendmahl, durch den Heiligen Geist in dir wohnt. Deswegen ist der größte und erste Akt der Nächstenliebe und Feindesliebe der, dass ich den dreieinigen Gott liebe und ihm gehorche. Lasst uns das tun. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.